Ja, schönen guten Morgen und Gottes Segen auch von meinerseits heute Morgen da. Ich möchte mit euch einen Text aus dem Evangelium heute Morgen betrachten und es geht um die Rettung. Im Grunde genommen, es geht alles um die Rettung, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten für uns als Menschen. Entweder sind wir gerettet oder verloren. Und weil leider diese Wahrheit klar ist, müssen wir uns eigentlich ganz klar auseinandersetzen mit dieser Information. Wir werden aus einem Kapitel lesen, aus Matthäus Kapitel 14, ist ein besonderes Kapitel. Wenn wir hier ein klein bisschen schauen, stellen wir fest, Mensch, das sind mehrere Sachen, die passiert sind, auch gute, auch weniger gute. Es fängt mit einer ganz schlechten, nämlich ein Mann Gottes. Ein Mann, über den die Bibel und Jesus selber sagt, einer so groß wie er gibt es nicht mehr. Der war der Größte. Und der wurde enthauptet. Und man versteht nicht so ganz, Mensch, wie ist das? Der ist auch sein Cousin, es ist auch ein sehr gläubiger Mensch. Wie passiert das? Aber in dem gleichen Kapitel lesen wir auch etwas Außergewöhnliches. 5000 Menschen kriegen zum Essen, sind vollkommen satt und es wäre eine Predigt für sich, diese Sache, wie viel sie gesammelt. Aber wir werden auf Vers 22 gleich einsteigen in dem Text und wir lesen gemeinsam. Gleich darauf schickte Jesus seine Jünger im Boot voraus ans andere Seeufer. Er selbst ließ die Leute nach Hause gehen und stieg dann allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Eine Einführung, wo wir sehen, was passiert hier? Was ist mit Jesus? Wie ist es sein Leben allgemein? Nicht nur hier, weil wenn wir schauen, merken wir, immer ist es so. Und jetzt, nachdem so ein Wunder passierte, und wir lesen gleich darauf, es ist das Wunder passiert, die 5000 sind gesättigt worden, alle sind happy, alle sind nach dieser Erfahrung vielleicht auch neugierig, etwas zu erfahren. Es stellt sich auch die Frage, welche Entscheidungen sind da getroffen? Es ist etwas passiert, es ist weniger passiert. Und gleich danach schickt Jesus seine Jünger weiter. Es ist symptomatisch für diese Welt. Die Menschen erfahren was. Und Ellen White schreibt auch darüber, dass viele Menschen nur für Fisch und Brot gekommen sind. Die haben was bekommen. Und darum sind sie hier. Man merkt, Leute, die bedürftig sind, suchen Bekehrte. Naja, die sind ein bisschen bereiter, etwas zu helfen. Es gehört dazu. Das soziale Evangelium ist ein Teil davon. Aber was macht Jesus? Wohl wahrscheinlich war die Gelegenheit, Entscheidungen zu treffen. Und sagt denen, auf dem Schiff bitte. Und wir müssen das ganze Passage ein klein bisschen eschatologisch betrachten. Das bedeutet in unsere Zeit. Wir werden auch merken, auch warum später. Was macht Jesus? Schickt die Leute auf die andere Seite. Und sollen wir nie vergessen, dass die Bibel immer mehrere Ebenen hat. Und das wichtigste Ebene ist das Symbolische. Was symbolisiert hier? Jesus hat Möglichkeiten zu sprechen auf verschiedenen Ebenen und das Wichtigste ist etwas, die in alle Zeiten gültig ist, auf eine Art oder andere Art. Und das ist ganz genau gültig für mich und für dich heute Morgen und werden wir auch gleich sehen, warum. Er schickt uns auf dem Schiff. Und da schauen wir in diese Sache mit dem Symbolistik. Wobei hier ein klein bisschen Problem habe mit dem ersten Vers. Wie sagt hier in dieser Übersetzung, schickte Jesus seine Jünger ins Boot, Andere Übersetzungen sagen hier, nötigte sie. Mensch, puh, das ist, da kommen wir in Konflikt mit dem Gesetz, oder? Man darf niemanden nötigen. Man muss nur verstehen, was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Oft unter diesem Begriff der Gesetzlichkeit in Deutschland und nicht nur, reden wir mit dem Menschen sehr distant und unverbindlich. Es lautet so ungefähr, pass mal auf, es gibt auch einen Tag, über den die Bibel sagt, das wäre der Tag des Herrn. Vielleicht schaust du einmal drin. Meint ihr, dass viele Entscheidungen getroffen werden mit so einer Aussage? Überhaupt nicht. Habt ihr bemerkt, die Versicherungsvertreter machen uns vor. Habt ihr bemerkt, wie die auftreten? Ganz sicher, ganz überzeugt. Und die Wissenschaft sagt uns heute klar und deutlich, wenn jemand im Verkaufsbereich arbeiten möchte, auf ganz hohem Niveau, muss etwas haben, nämlich er muss überzeugt sein über das Produkt. Wenn du hinter dem Produkt nicht stehst, dann kannst du den anderen nicht überzeugen. Und erlaub mir heute Morgen eine kleine Schlussfolgerung darauf zu knüpfen, nämlich es scheint so, in einer Gesellschaft oder in einer Gruppierung, wo wir immer wieder einen Bericht am Ende des Jahres schreiben müssen, indem wir wieder erwähnen einen besonderen Satz auf Hochdeutsch. Das klingt, wir haben ein negatives Wachstum gehabt. Naja, ich bin ein bisschen Deutsch, ich bin Rumäne, ne? Ich habe sowieso mit der deutschen Sprache, merkt ihr schon, ein bisschen Schwierigkeiten. Ob ich einmal das überwinden werde, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ich habe mit dieser Formulierung ein klein bisschen ein Problem. Wie soll ein negatives Wachstum, sicher entspricht der Wahrheit, wir können viele solche Formulierungen machen, aber im Grunde genommen hat Gott sie genötigt, in dem Schiff einzusteigen. Und jetzt fangen wir an mit der Symbolistik. Jesus brauche ich nicht zu symbolisieren, ist der Retter der Universum. Wer kommt in dem Bild da? Wir merken, Jesus ist Jesus. Wir merken in dem Kapitel, dass Krankheit Sünde bedeutet. Wir merken in dem Kapitel, dass Brot was bedeutet? Das Wort Gottes, ja? Dann merken wir, dass wir zu tun haben mit einem Schiff. Was bedeutet dieses Schiff?
Rettung,
aber etwas mehr. Gemeinde Gottes. Ja, wenn ihr euch erinnert, habe ich eine Predigt vor einigen Jahren, 2011, bei euch gehalten, über auch einen, der in einem Schiff eingestiegen ist. Aha. Und der fuhr auch in eine bestimmte Richtung. Aber nicht die richtige Richtung. Ja? Das heißt, es gibt mehrere Schiffe. Sollen wir uns nicht gleich blauäugig werden und sagen, oh ja, Schiff spielt keine Rolle, ne? Wie einer an der Grenze gesagt hat, da habe ich auch, ist mir auch passiert, an der ungarisch-deutsch-österreichischen Grenze, nehme ich mein Pass raus, gebe ich dem, und der schaut mich an und ich weiß nicht, was macht der Depp? Und er sagt, ja, aber sie heißen nicht Miriam. In die Eile, jemand hatte einen Unfall an der Grenze, in Ungarn an der Grenze mit Österreich gehabt und ich musste ihm helfen und bin ich schnell ins Auto eingestiegen und gefahren und aus Versehen habe ich ihr Pass genommen. Damals ging mit dem Personalausweis nichts. Da stand ich da, die waren 5 Kilometer weiter, sehr nah, aber trotzdem sehr weit. Ja, irgendwie ist die Sache gelaufen, habe ich die überzeugen können. Leute, pass mal auf, ich bin ein seriöser Mensch. So schaut die Sache aus. Aber gut, kehren wir zurück zu unserer Sache hier. Wir merken, wir haben dieses Schiff ist die Gemeinde. Und wenn das Schiff in die richtige Richtung geht, dann ist die gute Gemeinde. In welche Richtung geht dieses Schiff? Habt ihr bemerkt? Auf die andere Seite. Was bedeutet das in der Bibel, Geschwister? Auf die andere Seite. wenn wir hier auf dieser Seite sind, wo ist die andere Seite? Aha, werden wir. Ich lasse die Frage offen, wir kommen weiter. Wir merken, Jesus ist allein. Das ist symptomatisch. Jesus ist fast immer allein, wenn die Rede ist vom Gebet, wenn die Rede ist von wichtigen Entscheidungen. Wir sehen, Jesus Christus ist allein, als er die Jünger auswählt. Er ist allein in Gethsemane, am Kreuz. Er ist allein, als er weint und sagt, Jerusalem, Jerusalem. Er ist allein. Die Menschen begreifen nicht, wie ernst die Situation ist. Und dann schauen wir weiter in diesem Denken. Da sind auf dem Schiff einige Leute. Wer sind diese Leute? Die Jünger. Wo suche ich heute die Jünger? Sind wir die? Oder nein, nicht? Doch, ne? Jetzt schauen wir die Menge. Wer ist die Menge? Denkt an Offenbarung Kapitel 7. Wer ist die Menge? In erster Reihe sind die Menge diejenigen in diesem Zusammenhang, die verloren gegangen sind. Die haben etwas über die Wahrheit erfahren. Die haben die Gelegenheit gehabt. Gott hat ihnen vorgezeigt, worum es geht. Aber die haben eine negative Entscheidung getroffen. Denkt ihr nicht, dass die Leute gesagt haben, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Nein, nicht das ist der Fall. Wir sehen, dass viele Kirchen, in Deutschland weniger, aber in anderen Ländern sind die Kirchen voll. Zum Beispiel in den USA, wenn du gehst, da die Gemeinden und die Kirchen sind meistens voll. Aber ist viel mehr Glauben? Da bezweifle ich ein klein bisschen. Was ist hier im Grunde genommen, wenn wir schauen, wir lesen weiter im Vers 24 und lesen wir Folgendes. Das Boot mit dem Jünger war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Wo befinden wir uns hier? Wir sind auf dem See. Wie heißt der See? Laut.
Genezareth.
Interessant, wenn man ein klein bisschen in die Geschichte schaut, merkt man, dass nicht nur Genezareth heißt, hat noch zwei Namen, See Galiläas und noch einmal Tiberias. Ja? Nach einer Stadt, die Tiberius dort gegründet hat. Und es ist sehr interessant, vielleicht hier ein bisschen geografisch, ihr schaut mit euren Augen auf der Karte und da merkt ihr ein Ei mit der Spitzenseite nach unten. Dieser See ist 28 Kilometer lang, 14 Kilometer breit, 46 Meter tief. Und dieser See spielt das wichtigste Rolle in der Bibel, in dem Neuen Testament. Rumherum am diesem See, meistens auf der Südwestseite, spielt fast alles, was wir in das Evangelium lesen. Da merken wir, das sind die ganzen Informationen, die wir in der Bibel finden. Und da sind auch die Ortschaften, die rumherum stehen, die uns bekannt sind. Wie zum Beispiel Rekat, Kinneret, Hamat, Heptapegon. Da ist der Platz, wo die Fische, wo diese 5000 erlebt haben, das Wunder. Dann haben wir Kapernaum. Alle diese Ortschaften sind uns sehr bekannt und 90% von das, was in das Evangelien erzählt worden ist, passiert rumherum an diesem See. Und interessant, es ist ein komischer See. Es ist sehr unruhig. Sehr unruhig, obwohl sehr klein ist. Man kann physikalisch schwer erklären, warum es so ist. Wir haben in Deutschland auch einen See. Kennt ihr ihn? Aber das ist ziemlich ruhig. Chiemsee. Am Chiemsee hört ihr jedes Jahr, dass ein paar Leute gestorben sind. Warum? Ist ruhig. Und plötzlich explodiert etwas außergewöhnlich, unruhig. Und dann sind die Leute überrascht in Mitte des Wie gesagt, der See ist nicht sehr groß. 14 Kilometer ist nicht die Breite und 28 die Länge ist nicht sehr viel. Aber es passiert viel. Aber merken wir, die sind geschickt worden auf der anderen Seite. Weiß jemand, wo sie landen sollen zuletzt? Es wird in den Kapitel erwähnt. Wo müssen sie kommen? In Genezareth. Und jetzt übersetze ich euch. Es ist immer, Übersetzungen sind immer wichtig in der Bibel. Zu verstehen, was die Worte, die nicht übersetzt sind, was die zu bedeuten haben. Genezareth, und auf diesem Wort ist das Ganze aufgebaut heute Morgen. Genezareth bedeutet Garten des Prinzen. Woher sind wir rausgegangen am Anfang der Geschichte? Aus dem Garten. Es war sein Garten. Und wo müssen wir zurückkehren? Dort, woher wir weggelaufen sind. Auch wenn wir sagen, hey, wir lesen in der Bibel, Gott hat sie rausgeschmissen. Merkt ihr, oft schieben wir, und das ist auch symptomatisch, schieben wir die Schuld an dem anderen. Ich bin nicht geschieden von meiner Frau, weil ich weggehen wollte. Nee. Sie wollte mich weghaben. Aber er sagt nicht, ich habe sie betrogen, ich habe sie das und das und das. Das sagt er nicht. Sie war diejenige, die gesagt hat, geh weg. Ne? So läuft ins Leben allgemein. Die Leute sagen, Gott ist schuld, dass wir weg sind von dort. Wie? Hat Gott der Eva gesagt, nimm das? Hat Gott dem Adam gesagt, mach mit? Nein, wir waren diejenigen, die das hervorgerufen haben. Aber wir schauen oft in die falsche Richtung. Schauen wir weiter. Kommen wir im Vers 25. Oder etwas müssen wir noch klären. Was ist mit dem Wind? Das haben wir nicht erklärt. Was symbolisiert der Wind? Offenbarung 7 sagt, wie Gott hält die vier Winde. Was bedeutet das? Bitte schön.
Du hast zwei Bedeutungen. Es kann einmal Kampf bedeuten, also Krieg. Aha. Oder es kann auch Symbol für den Heiligen Geist sein.
Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem zweiten Formulierung, aber mit dem ersten gar nicht. Und das ist richtig. Es ist Sturm, es ist Wind. Heutzutage können wir ein klein bisschen sagen, wie diese Stürme oder Winde entstehen, wenn das Meer mehr als 27 Grad überschritten hat, dann entstehen bestimmte Bewegungen in der Luft und dann kommt zu dem orkanartigen Bewegungen der Luft. Ne? Aber wir haben nicht gewusst, wie und was. Wir haben festgestellt, dass die existieren. Die Frage ist, wenn im symbolischen Sinne sagen wir, das ist Unruhe, das ist kein Frieden, wer steht dahinter? Der Satan. Das muss uns immer klar sein. Wenn etwas nicht in Ordnung läuft, auch wenn von Blablabla immer Friede und alles, was dazu gehört, uns gepredigt wird, es läuft da hinten etwas anders. Und schauen wir weiter. Jetzt haben wir gesehen, der Satan hat auch seine Rolle. Was passiert im Vers 25? Gegen Morgen kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Gegen Morgen. Was bedeutet das in Klardeutsch? Wisst ihr, wann die meisten Unfälle passieren auf der Straße?
In den frühen Morgenstunden.
Die Scheinwerfer sind nicht mehr stark genug. Das Tageslicht ist noch nicht da. Und da passiert die meisten Unfälle. Schwere Unfälle. Und das ist eine Sache auch für uns. Warum? Weil meistens in dieser Stunde entweder haben wir gar nicht geschlafen und jetzt sind wir todmüde. Oder sind wir sehr früh aufgestanden und noch nicht ganz wach. Das gehört auch dazu. Und was passiert mit dem Schiff? Die sind in Mitte des Sturmes. Es ist gegen morgen. Aber hier müssen wir das Symbolische schauen. Was bedeutet für uns gegen morgen? Bitte.
Kurz vor der Wiederkunft.
Kurz vor der Wiederkunft Christi. So ist es. Und kurz vor der Wiederkunft Christi, wer muss kommen? Christi, ne? Und der kommt. Und liebe Geschwister, was lesen wir in der Bibel über Wiederkunft Christi? Und über den Satan in dem Bereich Wiederkunft Christi? Was macht der Satan kurz bevor Wiederkunft Christi stattfinden sollte? Was macht der Satan?
Der falsche Bus kommt vor.
Genau. Und das passiert. Ja, das sind interessante Sachen, die hier zu lesen sind. Dann kommt Jesus und die Atmosphäre ist verschwommen. Die können nicht so ganz entdecken, es ist Jesus, es ist nicht Jesus. Aber die Bibel sagt uns, Jesus kommt zu ihnen. Jetzt schauen wir, was passiert. Als, Vers 26. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie. Oh, Mensch, es ist logisch. Wie lange ist gegangen von der Zeit, als sie zusammen waren und jetzt, statt ihn zu erkennen, sie erschrecken sich. Sie meinten, es sei ein Gespenst und sie schrien vor Angst. Nun, da sind Gläubige, oder? Da sind Gläubige, da sind wir. Wir Menschen, wir sind schwach. Solange der Starke neben uns ist, kein Problem. Geht er ein bisschen auf der Seite, fängt das Zitterpartie. Da sind wir Menschen. Aber was kommt weiter? Sofort sprach Jesus sie an. Erschreckt nicht, ich bin's. Habt keine Angst. Aha. Erkennt ihr das Wort? Wisst ihr, das Gespräch fand in Hebräisch statt. Und wisst ihr, wie das klingt? Mich interessiert nur ein einziges aus diesem Gespräch. Und das ist, ich bin's. Er sagt seinen Namen. Er sagt seinen Namen. Und sie sollten ihn erkennen. Aber die sind noch nicht sicher. Und jetzt kommt der Oberkluge. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Klingt euch bekannt, die Formulierung? Wer hat das noch so formuliert? Jetzt stellt sich die Frage, ich bin immer mit Fragen, ihr wisst. Was meint ihr, hat das Petrus richtig gehandelt oder falsch?
Falsch.
Falsch, sagt er. Ist jemand der Meinung, dass er richtig gehandelt hat? Ah. Einer gibt es hier, der meint, er hat richtig gehandelt. Macht dir keine Sorgen, es ist nicht falsch. Menschlich gesehen, es ist falsch, wie er sich, weil wir aus einem bestimmten Winkel schauen. Aber sollen wir ein klein bisschen das ganze Tableau, das ganze Landschaft schauen? Wir haben gesagt, es ist Wiederkunft Christi. Wir wissen, dass viel Wirrwarr in dieser Welt existieren wird in der Zeit. Und dass der Satan solche Wunder tut, dass sogar Gott Auserwählten im Wanken kommen. Dann, jetzt stellen wir in diese Situation die Problematik von Petrus. Petrus ist der Leiter der Gemeinde. Und er weiß, ich habe Verantwortung für diese Leute hier. Was mache ich? Sagt er nicht, komm hier mal sehen, ob du bist oder nicht. Ne? Wenn er nicht ist und ist der Satan, was passiert dann? Was passiert dann? Merkt ihr, Geschwister? Petrus lebt in der letzten Zeit und er weiß, der Satan hat große Macht. Der Satan kann Wunder tun. Und der Satan kann reinkommen und sagen, ja, ich bin der Jesus. Wisst ihr, dass Ellen White schreibt auch darüber, auch die Bibel, dass der größte Wunder Satans ist, sich als Jesus vorzustellen. Und genau das ist die Problematik hier, Geschwister. Wir stehen vor der Wiederkunft Christi. Der kommt und die sind nicht sicher, ist er oder ist er nicht. Und da, wie schreibt Ellen White, sie sagt, nur diejenigen, die gut unterrichtet worden sind, werden erkennen. Warum muss ich heute studieren und büffeln und schauen, wie geht es eigentlich vor? Nicht um klüger zu sein den anderen gegenüber. Nein, um mich selber vorzubereiten, wenn die Sachen kommen, sie erkennen zu lassen. Könnt ihr euch erinnern, wie Kapitel 24 aus Matthäus anfängt? Da spricht über die Zeichen der Zeit in der letzten Zeit. Und was sagt Jesus ihnen? Ich sage euch im Voraus, wenn das kommt, dass ihr erkennen könnt. Das ist die Problematik. Und das ist das, was Jesus eigentlich will. Und was macht hier? Wir sehen Vers 28. Befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wir haben gesehen, das Wasser ist jetzt aufbrausend. Ja? Was symbolisiert das Wasser? Darüber müssen wir auch. Sag laut.
Völker.
Aha, die sind in Aufruhr. Wie steht diese Welt in dieser Zeit? Eine Finanzkrise nach der anderen. Die Leute schuften, bis sie nicht mehr wissen, wie ein und aus. Jemand sagte vom Burnout und so weiter und so fort, die modernste. Wisst ihr, dass die in den letzten Jahren mehr als 50% der Ausfälle sind aus geistlichen Krankheiten entstanden. Die Rentenbescheide, Frührentner, mehr als 60% der Frührentner in Deutschland sind in Frührente wegen einer geistlichen Krankheit. Was bedeutet das? Die Leute sind so ausgepowert, dass sie psychisch nicht mehr standhalten können an das, was rumherum geschieht. Klingt euch nicht bekannt? Genauso wie in Lukas Kapitel 21? Genau das ist die Situation. Die Leute können das nicht mehr. Irgendwie läuft die Finanzierung von dem Haus nicht mehr richtig. Ich kann das nicht mehr bezahlen. Ich kann das. Es wäre im Grunde genommen, wenn wir rechnen, was wir brauchen fürs Leben, ist deutlich weniger als das, was wir eigentlich ausgeben, oder? Aber wir leben in einer ständigen Angst, weil das System uns auch mitgenommen hat. Wir haben Raten zu zahlen, wir haben das zu zahlen, wir haben das zu zahlen. Und da kannst du dir keinen Ausrutscher leisten. Ich habe einen Freund, mit dem ich seit einem Jahr bete, wegen Sabbatfreiheit. Ich habe in eine christliche Gemeinschaft, ich habe die Predigt dort gehabt. Und in der Früh, am Sonntag und nach der Predigt, war eine Judin da und ich habe mit ihr angefangen zu sprechen und hat sich so eine Gruppe von 30 Leuten gebildet und wir haben über viele Probleme und ich habe die jüdische Frau gefragt, Mensch, du bist eine Judin, was machst du mit dem Schabbat? Und die hat mir so eine dumme Antwort gegeben, aber Peter, so heißt der Junge, fing an zu sagen, nee, das ist klar, Sabbat ist aus der Bibel. Und er fing an zu erklären, dann habe ich geschwiegen und habe ich zugehört, weil mir gefallen hat, was der erklärt hat. Er hat richtig aus Genesis und so weiter und so fort erklärt. Und wir beten für den Mann seit einem Jahr. Die Sache ist noch nicht ausgestanden. Er kommt aus Russland, 28 Jahre, jetzt 29 Jahre alt, hat zwei Kinder, der einzige, der in der Familie arbeitet. Und die haben gebaut. Und er kann sich kein Ausrutscher. Da hat ihn der Satan erwischt bei dem Kapitel. Und wir beten, ich bin überzeugt, Gott wird eine Lösung finden für die Familie. Aber noch nicht da. Ich weiß nicht warum. Schauen wir weiter. Petrus ruft den nicht in die Gemeinde, sondern er geht in diese brausende Menge. Die nervös, die Habt ihr, die Deutschen haben eine besondere Geschichte, ne? Könnt ihr euch vorstellen, sind eure Opas, oder? Die damals waren. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Omas und Opas so schlimm waren? Ich erlaube mir als Rumäne, das Kommentar zu machen. Vielleicht für einen Deutschen wäre ein bisschen problematischer, so ein Kommentar. Ich bin der Überzeugung, dass es nicht so war. Aber die Angst regierte. Die Angst regierte. Ich habe viel über den Dritten Reich gelesen und über den Nürnberger Prozess. Und es gab eine Dame, jetzt fällt mir der Name, ein Arzt, Einen sehr guten. Nicht Mengele. Der war auch ein sehr guter Arzt. Vom Fach war er ein Superarzt, muss man sagen. Aber dieser hat gesagt bei dem Prozess, er sollte eigentlich freigesprochen werden. Weil die Leute haben gesehen, Mensch, da ist nicht die Substanz. Aber der hat gesagt, Leute, pass mal auf. Wir sind schuldig. Weil wir haben angefangen zu sehen, wie die Züge die anderen wegnehmen. Und wir wussten, dass etwas nicht in Ordnung läuft. Es ist recht, wir haben nicht genau gewusst, wo, wie, was. Aber wir haben es gesehen. Und keiner von uns hat einmal die Frage gestellt, ja, wo hast du meinen Nachbarn? Es sind sogar Familien, es waren Ehen, deutsch-jüdische Ehen, die auseinandergegangen sind. Ich habe ein Buch gelesen von einer Dame, die war Jüdin, der Mann war, und der Mann ist Offizier geworden. Obwohl er war Arzt, aber während der Krieg ist er Offizier geworden und ist von seiner Frau geschieden. Es sind grausame Sachen, die passiert worden sind. Und wisst ihr warum? Weil der Geist der Menge, das ist das Problem. Denk nicht, dass alle Leute so schlimm sind. Schau die Bilder vom Maidan. Ist genau das Gleiche. Warum? Der Satan animiert und kommt ein Depp und sagt etwas und die anderen führen aus. Alles ist eine dirigierte Sache. Weil die Menge kann man leicht manipulieren. Ja, so ist es. Und das ist unsere Welt. Und was sagt Petrus? Es ist eigentlich nicht mein Platz dort draußen. Ich muss hier in die Gemeinde sein. Aber er sagt, jetzt kommt Jesus. Und es gibt nur zwei Varianten. Es ist Jesus oder es ist nicht Jesus. Wenn es Jesus ist, das ist toll. Aber wenn er nicht ist, dann ist die Gefahr, dann habe ich den Teufel ins Boot geholt. Und erlaubt mir zu sagen, dass manchmal das auch geschieht. Vielleicht bin ich zu scharf. Und was passiert weiter? Dann, wenn die andere Variante ist, dann muss ich schauen und als Verantwortliche für die Gemeinde muss ich prüfen. Ist er oder ist er nicht? Und was macht er? Habt ihr den Satz, das müssen wir noch einmal. Herr, er fängt mit Herr. Wenn du es wirklich bist, machen wir die Verbindung nie mit dem Satan. Der hat auch so formuliert. Aber diese Frage ist erlaubt, solange ich wirklich nicht überzeugt bin, ist der Herr oder ist nicht der Herr? Ich habe die Frage, ich habe euch erzählt. Ich habe die Frage gestellt. Gibt es? Oder gibt es nicht? Und das ist eine, wenn die Frage ehrlich ist, hat Gott kein Problem damit. Er wird uns überzeugen, dass er gibt. Er existiert. Und was sagt Petrus weiter? Dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er weiß, das Wasser ist gefährlich. Da habe ich nichts zu suchen. In Nest der Teufel darf ich nicht gehen. Aber wenn Gott mir befiehlt, dann ist das alles möglich. Und er sagt, befiehl mir über das Wasser. Habt ihr sowas gesehen, physikalisch? Wenn ich bin einer, der ein Problem hat. Meint ihr, dass ich 82 Kilo habe? Wenn ihr mich anschaut, denkt ihr nicht, dass ich so viel. Aber ich wiege so viel. Ja? Das heißt, in Klartext, ich habe große Schwierigkeiten im Wasser. Ja, ich kann nicht gut schwimmen, weil ich zu schwer bin. Ich bin so reingepresst und meine Dichtigkeit ist groß, so dass ich schwer schwimmen kann. Ich kann ein bisschen schwimmen, aber nicht so richtig. Ich bin sehr müde beim Schwimmen. Ja? Und wenn du das Wasser triffst, was passiert dann? Gleich runter. Und was macht Petrus? Ich weiß nicht, ob er so schwer wie meine Wenigkeit war oder schwerer oder wie. Hauptsache, ich habe noch keinen Mensch gesehen, der auf dem Wasser steht. Ne? Nur Jesus. Und er geht und 1, 2, 3, 4. Alles klappt. Schön. Naja, was ist, wenn wir schöne Erfahrungen mit Gott machen? Es ist toll, ne? Aber was kommt nach den schönen Erfahrungen? Oft haben wir kapiert, Mensch, ich bin ein gläubiger Mann, Frau und etc. Und Gott nimmt Acht auf meine Wenigkeit. Dann bin ich was oder jemand. Und plumps, gleich kommen wir nach unten. Das passiert auch mit ihm. Komm, sagt Jesus. Petrus verließ das Boot und ging auf das Wasser auf Jesus zu. Als er aber in hohen Wellen sah, bekam er Angst. Sollen wir Angst vor der Welt haben? Sollen wir Angst haben vor der Finanzkrise? Eigentlich nicht. Aber wir haben Angst. Wir überlegen auch, wie kommt das weiter? Wie ist mit der Rente? Wie ist mit das? Wie ist mit das? Wir überlegen diese Sachen. Sollten wir? Eigentlich nicht. Wir sollten Vertrauen haben. Es spielt keine Rolle, wie und was Gott wird und so verspricht er. Und trotzdem machen wir uns Gedanken. Und Petrus singt. Und was sagt er? Hilf mir, Herr! Hilf mir! Das ist die einzige Lösung. Auch wenn wir in die Situation... jetzt, wir haben gesagt, er hat es richtig gehandelt, weil er die Gefahr nicht in dem Boot geholt hat, sondern zu den Gefahr... welche Varianten wären für Petrus? Wenn es Jesus ist, da haben wir die Variante. Er schreit, hilf mir! Und Jesus hilft ihm gleich. Aber wenn der Satan gewesen wäre und Petrus geschrien hätte, hilf mir, was denkt ihr, dass er bekommen hätte? Habt ihr vielleicht die Wirklichkeit nicht, aber ich habe es gelesen. Auf dem Titanic. Die haben mit dem Paddeln die Hände, die sich Ringen an dem Boot halten wollten, geschlagen. Ich soll gerettet sein und nicht der andere. Habt ihr, klingt es grausam, oder? Sowas zu machen? Und das sind Wirklichkeiten. Es gibt einen Spruch, wenn du über jemand wirklich erfahren möchtest, wie er ist, gib ihm Macht. Wisst ihr, ich war 3,5 Monate in Jugoslawien. Ich war so begeistert von diesem Volk. Die waren mir so freundlich gegenüber, nicht nur in die Gemeinde war super. Aber die Jugoslawen. Ich war auch 2 Wochen ins Gefängnis, weil ich über die Grenze schwarz gekommen bin von Rumänien nach Jugoslawien. Und ich war 2 Wochen ins Gefängnis dort. Aber es war so ein offener Gefängnis. Nachdem wir verurteilt worden waren, das ganze Prozess dauerte für 5 Personen 10 Minuten. Die Frage war, wie du heißt, woher du kommst, was für eine Religion hast, wo gehst du und warum. Das war alles. Und in 10 Minuten waren wir 5 Personen verurteilt. 2 Wochen, das war das Minimum, was man bekommen konnte. Und nachdem wir verurteilt worden sind, fragt der Richter, habt ihr gegessen? Haben wir gesagt, nein. Habt ihr Geld? Ja. Geht ihr essen und kommt zurück. Es waren so freundlich. Wir konnten in Belgrad mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln überall fahren, ohne zu bezahlen. Wir hatten einen kleinen Ausweis vom UNO und das hat genügt. Freundlich. Es waren Telefone, die für uns, die Wechselkurs zwischen Rumänien und Jugoslawien war riesig groß. Es war so teuer für uns wie Westen im Vergleich mit, ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ihr diese Sachen nicht erlebt habt. Ne? Und da konnten wir uns nicht erlauben, normal zu telefonieren, aber es waren manche Telefonzellen, wo die blockiert worden sind. Du hast 10 Dinar reingeworfen und du konntest eine halbe Stunde manchmal sprechen, manchmal nur 10 Sekunden. Und die Serben waren so nett uns gegenüber, die wussten, die haben nicht so viel Geld und die können nur von diesen Telefonen telefonieren nach Hause. Und die haben diese Telefone überhaupt nicht in Anspruch. Wir standen dort an der Reihe, so, Schlange vor der Telefonzelle und die Serben haben sich nie negativ geäußert, dass wir sie gestört hätten damit. Oder es war gerade die Finale Rumänien-DDR in Handball, in Fernsehen. Und gleichzeitig, damals war noch nicht so alles geordnet wie heute. Gleichzeitig war die Finale im Basketball Jugoslawien mit Spanien oder weiß ich nicht mit welchem. Und die haben das Programm, auf einem Programm war eine, auf dem anderen Programm war etwas anders. Und normal, die Jugoslawen wollten sehen, was ihrem Volk macht dort. Und die haben ab und zu das Programm gewechselt, um uns zu zeigen, was die Rumänen mit DDR machen. Das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Und da war ich, nicht einmal zehn Jahre später, so grausam überrascht von das, was in Jugoslawien passierte. Da konnte ich nicht glauben. Mensch, sind die gleichen. Was bedeutet das? Die Menschen, wenn sie manipuliert sind, da ist grausam. Und schauen wir weiter. Wir wollen auch dem Ende entgegentreten. Wir kommen weiter und wir lesen. Jesus streckte sofort die Hand und holt ihn ab. Und plötzlich der Sturm war weg. Was bedeutet das? Der Sturm hat einen Sinn, solange jemand noch in Gefahr gebracht werden kann. Das heißt, der Satan bemüht sich und tobt sich, solange er weiß, von dem kann ich noch, bei dem habe ich noch eine Chance. Wenn er nicht mehr eine Chance hat, dann lässt er dich zufrieden. Er versucht immer wieder. Aber wenn er sieht, aha. Wird er versuchen, mit Alkohol bei einem, der nie mit dem Alkohol zu tun gehabt hat? Nicht. Er hat versucht bei mir, ich habe einmal getrunken, habe ich gesehen, wie das ist, wenn du nicht mehr klar im Kopf bist. Und habe ich gesagt, hatte damals überhaupt nichts mit dem Adventismus oder mit dem Glauben zu tun. Aber ich habe gesehen, das ist so schlecht. Da habe ich gesagt, sowas brauche ich nicht mehr. Gott hat mich vorbereitet, im Voraus. Als ich in die Gemeinde kam und die haben gesagt, bei uns wird nicht getrunken. Na, kein Problem, ich habe damit gar nichts. Dann schauen wir weiter, was passiert. Er kommt ins Boot, das Boot geht weiter und geht in den Garten. Im Garten des Prinzen. Und dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Da warfen sie die Jungen im Boot, warfen sich die Jungen im Boot vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Geschwister, wisst ihr was? Was wir zum Schluss sagen müssen. Wir müssen entdecken, dass er der Herr ist. Und auch wenn wir reden jetzt theoretisch, ja, wir theoretisieren viel, wir philosophieren über diese Dinge, aber oft haben wir die Substanz, die Wirklichkeit nicht gerade im Griff. Und wenn die Problematik da ist, dann wir lesen über zum Beispiel Conradi. Habt ihr gelesen über Conradi? Ich habe sein Leben studiert. Ein fantastischer Mann. Und erlaubt mir etwas zu sagen. Ich bin nicht überzeugt, dass wir ihn nicht im Himmel treffen werden. Was der gemacht hat, in dieser Gemeinschaft, hat noch niemand gemacht. Der war so fleißig. Wisst ihr, Buchevangelisten. Wisst ihr, wie viele Buchevangelisten waren prozentuell in die Gemeinde auf seine Zeit? Von 10 Leuten, 2,5 waren Buchevangelisten. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Gemeinde wuchs. Wisst ihr, dass wir in Nürnberg, das ist auch Geschichte, dass wir in Nürnberg 1926 850 Adventisten waren? Und wisst ihr, dass wir momentan nicht 850 sind? Wir sind nicht 850. In alle Gemeinden, wir haben 7 Gemeinden. Ja? Was sagt mir das? Was sagt mir das? Ist recht, er ist 32 weg von der Gemeinde, 39 ist er gestorben.
Fällt die Infanterie.
Aber es steht mir nicht zu, über ihn zu richten. Er hat viel Gutes für die Gemeinde getan. Und er hat nicht nur, ich kann mich erinnern an einen Brief von ihm, er schreibt nach Südamerika, damals war die Reise nicht per Flug, schrieb er hatte eine Einladung von dort bekommen, aus Argentinien, und er schrieb zurück, meiner Frau und mir waren nicht mehr als 5 Minuten nötig, euch die Antwort zu geben. Wir kommen. Liebe Schwester, sagt ihr mir, wer entscheidet so schnell, ich gehe zur Evangelisation in Ukraine, in Russland oder irgendwo? Muss ich schauen, ob ich kann, ob ich Zeit habe, ob ich meinen Urlaub genug oder richtig einteilen kann, ob ich nicht zu viel verliere oder so oder weiter. Ja? Das sind unsere Überlegungen. Und schauen wir weiter. Jesus ist im Boot. Die Leute erkennen, sie überquerten der See, kommen dort an und die Zeit erlaubt mir nicht, zu sagen, was passiert. Da erkennen alle. Da sind drüben in Genezareth angekommen und das ist das Wichtigste. Geschwister, Gott hat uns vorgelegt, wie der Plan aussieht. Und wir wissen alle, wie der Plan aussieht. Aber wenn wir die Ausführung erleben, dann stolpern wir. Wenn ein bisschen Wind kommt, dann zittern wir auch ein bisschen. Wenn, weiß ich, was passiert, finanziell oder ökonomisch oder gesundheitlich, dann haben wir Probleme. Dann fragen wir, ja, wo ist unser Herr? Er ist ein bisschen benebelt. Paulus sagt klar und deutlich, wir sehen nicht alles klar. Wir sehen so wie durch einen... Es ist das Wort in Griechisches wiedergibt das, was die Araber, die Frauen tragen, so ein Schleier. Ja, das hat ein, wir sagen Schleier, weil kein anderes Wort, aber im Original hat einen bestimmten Namen. Wir schauen, durch diesen Schleier siehst du nicht gut. Und du siehst auch nicht hinter dem Schleier, das ist noch geprägter. Du siehst nicht, was dort ist. Und genau das macht der Satan. Er ist verschleiert. Und er sagt Worte, die interessant sind. Die klingen süß. Und wir merken, was die Ökumene, was die charismatische Bewegung uns immer vorticht und sagt, ja, toll, super. Wisst ihr, dass die Amerikaner versucht haben, in die 70er bis 90er Jahren, darum war Jimmy Carter gewählt worden. Die haben versucht, die haben gesagt, wir sind 100 Millionen Gläubigen in USA von diesem Art, wir müssen die Macht übernehmen. Und die wollten eigentlich eine Gottesstadt machen aus USA. Gott hat das verhindert. Wisst ihr warum? Weil das schrecklich gewesen wäre. Ich habe einmal in Bukarest Adventisten gehört, die gesagt haben, es wurde verhindert, in die Nähe von Bukarest ein Kongress von Zeugen Jehova stattzufinden. Und einige Adventisten haben gesagt, wir freuen uns, dass denen nicht erlaubt worden ist. Habe ich gesagt, Mensch, seid ihr dicht? Wie soll das? Der Mensch hat von Gott Freiheit. Wir sollen diese Freiheit auch gewähren. Auch wenn sie falsche Gedanken haben. Ich versuche mit ihnen zu reden. Aber ich darf sie nicht zwingen. Gott zwingt sie nicht. Wer hat mich autorisiert, sie zu zwingen? Und da muss ich denen die Freiheit gewähren. Und jetzt sollen wir ein klein bisschen die Quintessenz zusammenfassen. Was passiert, wenn ich nicht auf dem Schiff einsteige? Habe ich noch die Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen? Unter keinen Umständen. Das ist die wichtigste Frage. Warum muss ich auf dem Schiff? Weil wir hören heutzutage sehr viel darüber und viele sagen, es gibt so eine Gleichnis von dem anderen, die sagen so, Jesus ist hier oben und ihr kommt von dieser Seite, die anderen kommen von der anderen Seite, die von dieser Seite. Aber letztendlich kommen wir alle zu dem gleichen Ziel. Klingt gut? Menschlich gesehen schon. Aber ist wahr? Das ist die Frage. Ist das wahr? Das ist das Problem. Ich habe einmal nach einer Beerdigung mit einem orthodoxen Priester gesprochen. Und er sagte, wir haben einen sehr tröstenden Glauben. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Wenn du in dein Leben nicht alles in Ordnung gebracht hast, kein Problem, deine Nachkommen können noch was tun. So erzählen die, die Katholiken auch. Ja, es ist tröstend. Ich kann austoben und alle Dummheiten machen, meine Kinder sollen es richtig richten. Ne? Aber ist das wahr? Das ist das Problem. Ich kann einer Frau, meiner Frau sagen, du bist die schönste Frau der Welt. Ich mache ihr immer wieder Komplimente und ich sage ihr, und sie sagt mir, Mensch, hör auf, einmal auf. Habe ich gesagt, Papi, du bist für mich die Schönste. Ja? Ich denke, wenn wir solche Sätze sagen, sollen wir sie auch richtig formulieren. Ich bin bewusst, dass sie nicht die schönste Frau der Welt ist. War auch nicht mit 20 die schönste Frau der Welt. Ich auch nicht der schönste Mann, ne? Ich habe mich immer als gastig gehalten. Aber wir müssen die Wahrheit formulieren, richtig. Damals und jetzt. Du bist für mich die Schönste oder der Schönste. Weil das würde, wenn wirklich das widerspiegelt, was hier drin ist, dann kann eine Wahrheit sein. Und dann ist es richtig. So sollte es sein in unserer Familie. Jetzt stehen wir auf dem Meer. Wir sind noch auf dem See. Bin ich schon im Boot? Da ist eine ganz wichtige Frage. Bin ich in dem richtigen Boot? Weil wir haben gesehen, es gibt auch andere Boote. Und hat diesem Boot einen klaren Kompass, der mich in die Richtung führt? Das ist wichtig. Ja? Das sind vielleicht... Diese Formulierungen sind nicht die schönsten und die angenehmsten für unsere Seele. Ne? Aber die entsprechen der Wahrheit, Geschwister. Und darum erlaube ich mir, euch heute Morgen zu sagen. Und mein Gebet ist für mich, für meine Familie, für uns alle, immer, dass Gott uns richtig offenbart. Oft haben wir entdeckt, wir sind nicht hundertprozentig auf dem Weg. Und dann sollen wir den Mut haben, und die Kraft haben, zu sagen, Herr, wie sagt David in dem 139. Psalm, prüfe mich, ob ich, das heißt, Mensch, ich als Mensch könnte sein, dass ich nicht so ganz richtig bin. Aber Gott sagt mir immer die Wahrheit. Er hat erwähnt den Prophet Micha. Der kam und hat dem gefallen. Weil auf dem Weg, wisst ihr, hat der Botschafter hat ihm gesagt, pass mal auf, alle haben positiv gesprochen, sollst du nicht anders machen. Und er geht dort und sagt, blablabla. Und der König sagt, ja, wenn ich zurückkomme, und dann sagt der Prophet, er konnte es nicht auslassen. Über das hat mir Gott nicht gezeigt, dass du zurückkehrst. Ja, und wir sollen ein Vertrauen, ein tiefes Vertrauen haben, dass Gott uns weiterführt. Und Gott will uns in die Ewigkeit führen. Und sollen wir diesem Vertrauen nie aufgeben. Amen. Wir loben dich, Vater im Himmel, für deine große Güte. Und darum kommen wir auch heute Morgen im Namen Jesu zu dir, dir zu danken, dich zu loben, deinen Namen zu preisen. Du bist unser Herr, du bist unser Schöpfer. Und du hast uns gerettet. Wir danken dir, dass du uns auf dem Schiff gestellt hast. Und wir danken dir, dass du zu uns kommst. Wir danken dir, dass du bald wieder da bist. Und wir laden dich ein. Komm, komm, so schnell wie möglich, Herr. Wir wissen und wir sehen, dass alles in Trümmer liegt auf dieser Welt. Aber du kannst retten das, was zu retten ist. Und darum wollen wir uns in deiner Hand begeben. Wollen wir, dass du unser Herrscher bist, dass du unser Herr und Heiland, unser Vater und Bruder bist, dass du uns führst bis in die Ewigkeit. Und darum bitten wir dich um deinen Heiligen Geist auch für die nächste Woche. Segne du diese Gemeinde, segne jeden Einzelnen von uns. Lass deinen guten Geist hier walten und regieren, führen und leiten bis in die Ewigkeit. Und mach uns teil, dass wir gemeinsam den Weg gehen bis in die Ewigkeit. Dass wir auf dem Schiff bleiben und nicht irgendwo andere Reisen unternehmen, sondern auf dem Schiff bleiben, mit dir gehen bis in die Ewigkeit. Und für diese Zuversicht und für diese Verheißung wollen wir dir danken von ganzem Herzen, jetzt und immer da. Amen.